Auch von mir einen guten Morgen, allen, die von näherem oder von weiter weg kommen. Trotz widriger Umstände den Auftrag leben, das Evangelium auszubreiten. Ich weiß nicht, ob die Philippinen widrige Umstände sind als Obertshausen. Im Grunde genommen können das im Moment Müllers am besten beurteilen. Ich kann es nicht, ich war noch nicht da. Die Umstände, die Paulus betrafen, die sind nochmal anders da. Das kann ich so ein bisschen nachempfinden. Das heißt, es können auch Müllers nachempfinden, habt ihr nicht erwähnt, aber zumindest Oliver war auch in Gefängnissen auf den Philippinen. Paulus schreibt im Philipperbrief aus dieser Situation heraus, dass er, habe ich was Falsches gesagt, zu Besuch. Um das Evangelium auszubreiten. Ja, bei Paulus war es wiederum anders, der war um des Evangeliums willen im Gefängnis. Und aus dieser Situation heraus schreibt er diesen Philipperbrief. Wir haben schon einen Teil davon gehört und ich schließe da jetzt an mit dem Predigttext Philippa 1, die Verse 19 bis 27. Also wir müssen das immer vor Augen haben, das sind die Umstände, aus denen heraus Paulus schreibt. Er sitzt um Jesu willen, um des Evangeliums willen im Gefängnis. Vers 19, ich weiß, dass meine Gefangenschaft, gleichgültig wie sie endet, letztlich zu meiner Rettung führen wird. Das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Ich vertraue darauf, auch jetzt, so wie bisher stets, wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht werden durch das, was mit mir geschieht. Ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn das Leben, das ist für mich Christus, darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Und ihr werdet euch noch viel zuversichtlicher dessen rühmen können, was Jesus Christus durch mich an euch getan hat, wenn ich wieder bei euch bin und unter euch wirken kann. Das Wichtigste ist, lebt als Gemeinde so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Also hier in diesem Abschnitt, zumindest in der guten Nachricht Bibel, ist es so übersetzt, das Beste, das Wichtigere und das Wichtigste. Und das gilt es zu entfalten. Das Beste. In Vers 19 schreibt Paulus, ich weiß, dass meine Gefangenschaft gleichgültig, wie sie endet, letztlich zu meiner Rettung führen wird. Das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Das Beste ist Jesus. Und das Beste, das wird kommen, kann Paulus sagen, egal wie die Sache hier ausgeht im Gefängnis, ob ich freigesprochen werde, ob ich nochmal rauskomme oder ob ich zum Tode verurteilt werde, egal. Das Beste kommt noch für mich. Jesus, das kommt auf mich zu, egal wie das hier ausgeht. Ja, und das wissen Christen, dass sie sagen, ich hänge gar nicht hier so sehr herum an meinen Umständen. Ich weiß, das Beste, was mir passieren kann, das wird mir noch passieren, wenn ich Jesus leibhaftig begegnen werde. Das ist für Paulus gar keine Frage. Ich weiß nicht, wie das uns geht. Wer oder was, würden wir sagen, ist der größte Feind unseres Glaubens? Wenn wir eine Liste zu schreiben hätten und darauf schreiben sollten, was würde oder was könnte meinen Glauben erschüttern? Oder welche Umstände könnten dazu führen, dass ich an meinem Glauben Schiffbruch erleide? Was stünde dann auf dieser Liste? Vielleicht würde ganz oben stehen Krankheit oder Kummer. Katastrophen, ja, auf den Philippinen, In eurer Zeit, wenn ich Familie Müller anspreche, haben sie auch Flutkatastrophe erlebt. Kriege, wäre das auf unserer Liste? Viele Ältere haben das noch erlebt, was das heißt. Oder wäre es wie bei Paulus, der Knast? Oder allgemein gesprochen, das Zu-Kurz-Kommen im Leben, wäre das alles so auf unserer Liste, wo wir sagen würden, dann wird es schwierig mit meinem Glauben. Dann weiß ich nicht, ob ich am Glauben an Jesus festhalte. Paulus kann sagen, gleichgültig, wie sie endet meine Gefangenschaft, letztlich führt es zu meiner Rettung. In Römer 8 sagt er ganz Ähnliches. Da sagt er, nichts kann mich scheiden von der Liebe Christi. Und am Ende sagt er dann, weder Himmel noch Hölle. Ja, und wenn man das jetzt so überträgt auf die Gemeinde, kann man ja auch fragen, was würde uns als Gemeinde sozusagen erlahmen lassen? Oder was würde uns als Gemeinde in unserem Glauben erschüttern? Dass Misserfolge, dass uns als Gemeinde etwas misslingt, ein Mangel an Ressourcen, ein Mangel an Mitarbeitern. Egal, ob wir jetzt an die Gemeindesituation denken oder an unsere persönliche Situation denken. Ich fürchte, es gibt Situationen im Leben eines Christen oder einer Gemeinde, da flüstert der Feind Gottes und der flüstert uns ins Ohr, was es braucht, damit wir ein guter Christ sein können oder eine gute Gemeinde sein können. Was flüstert er? Er flüstert vielleicht, wenn du wirklich gut Christ sein willst, dann brauchst du Freiheit. Vielleicht flüstert das uns als Gemeinde. Du brauchst als Gemeinde Finanzen. Vor allem brauchst du Freunde, damit es gut läuft. Und wenn ich dann noch mal schaue auf die Situation eines Paulus, dann werde ich entdecken, oder können wir alle gemeinsam entdecken, der hatte das alles nicht. Der hatte jetzt im Gefängnis eben keine Freunde mehr. Von denen war er verlassen, isoliert, getrennt. Er war auch von den Finanzen abgeschnitten. Die Gemeinden, die ihn oft genug mit ihren Finanzen, mit ihren Gaben unterstützt hatten, die flossen eben nicht mehr. Und er war seiner Freiheit beraubt. Der Feind mag flüstern, du brauchst das. Freiheit, Finanzen, Freunde. Aber Paulus lässt sich dadurch nicht einschüchtern. Paulus kann sagen und erlebt das so, ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Ich vertraue darauf, auch jetzt, so wie bisher stets, wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht werden durch das, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Paulus hat gelernt, und das schreibt er dann am Ende dieses Briefes an die Philipper, Kapitel 4, Vers 11, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben, mit jeder Lage bin ich vertraut, ich kenne Sattsein und Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Und warum? Warum ist er so unabhängig von all diesen Dingen? Warum ist er gefeit gegen all diese Einflüsterungen des Feindes Gottes? Nun, weil er weiß, und das steht in Philipper 4, Vers 13, ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. Ich bin allem gewachsen durch Jesus Christus. Ich bin mit Jesus Christus verbunden. Da können die äußeren Umstände sein, was sie wollen. Ich fasse es so zusammen, das Wohl unseres Glaubens hängt gerade nicht von unserem Wohlergehen ab. Das ist ganz gut eben zu hören von Situationen, wie wir jetzt hören von Müllers auf den Philippinen. Ja, die hatten vieles nicht, was sie hier in Deutschland haben und was wir halt so selbstverständlich annehmen, aber davon waren sie nicht abhängig. Davon sind auch die Gemeinden auf den Philippinen nicht abhängig, nicht von fließendem Wasser, nicht von komfortablen Autos, das ist alles nicht entscheidend. Das Wohl unseres Glaubens hängt nicht von unserem Wohlergehen ab. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Ein Bild, was vielleicht nochmal das Beste zusammenfasst. Das ist eine Situation, Lukas 24, 52, Jesu Himmelfahrt. Und Lukas beschreibt diese Szene so, dass die Jünger auf die Knie fielen und Jesus anbeteten. Und ich glaube, dass sie in dieser Situation auch gesagt hätten, das Beste wäre jetzt wirklich mit Jesus, ganz mit Jesus zu sein. So wie Paulus das auch sagt, ja, das Beste wäre für mich schon, bei Jesus zu sein. Und ja, war allerdings so nicht möglich für die Jünger. Sie sind dann in den Tempel zurückgekehrt nach Jerusalem und haben dort Gott gelobt und gepriesen. Das wäre schon das Beste. Aber, und jetzt kommen wir auf den zweiten Punkt, dann können wir das nochmal mitlesen, was Paulus hier schreibt in Vers 23 und 24. Er schreibt nämlich unter dem Stichwort das Wichtigere: Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Es braucht Paulus. Das ist seine Erkenntnis hier. Wozu braucht die Gemeinde Gottes Paulus? Nun, Paulus war derjenige, der die Gemeinden gegründet hat, der die Grundlagen des Glaubens gelegt hat und der Gottes Mitarbeiter, wenn man das so neudeutsch sagen wird, gecoacht hat, sich investiert hat in einzelne Gefolgsleute, in Gemeinden. Das war seine Berufung gewesen, die er gelebt hat, die er bekommen hat. Apostelgeschichte 9 kann man das nachlesen. Paulus ist das von Gott auserwählte Werkzeug in dieser Welt. Wir hatten diese Woche einen Mitarbeiterabend, in dem wir das nochmal auf die Gemeinde hinbezogen haben und festgestellt haben, wir als Gemeinde sind Gottes Werkzeug in dieser Welt. Gott hat keine anderen Werkzeuge als Gemeinden. Gott will keine anderen Werkzeuge als Gemeinden. Das stimmt schon, wenn ich es nochmal darauf zuschneide. Das Beste, was Gemeinde oder was ich auch als Christ tun kann, ist wirklich im Lobpreis vor Gott zu stehen. Ganz mit Jesus eins zu sein. Das ist das Beste. Gar keine Frage. Das ist das Beste, sagt Paulus. Ja? Ist auch fett gedruckt hier. Habe ich gemacht. Damit wir sehen, das ist das Beste. Aber es gibt etwas, das wichtiger ist. Ja, das ist eine merkwürdige Aufteilung, dass man sagen könnte, das wäre schon das Beste. Aber es gibt was, was wichtiger ist. Lobpreis und Anbetung sind das Beste, aber es gibt etwas, was wichtiger ist. Und das ist die Ausbreitung des Evangeliums. Man muss nicht unbedingt nach auf die Philippinen fahren dafür. Ja. Wir haben auch hier noch genügend Möglichkeiten, das Evangelium in Obertshausen auszubreiten. Aber das ist insgesamt sozusagen, dass Gott diesen Plan hat, ja. Das Evangelium auszubreiten, die Gemeinden zu lehren, das ist das Wichtigere. Und das wäre so eine Frage nach unserem Kriterium bei allem, was wir tun. Wenn ich dies oder das tue, ob ich das nun persönlich oder als Gemeinde tue, fördert das den Glauben meiner Gemeinde, meiner Mitmenschen? Ja, kann man noch ein Fragezeichen dahinter setzen, um alles so unter diesem Blickwinkel oder unter dieser Frage in den Blick zu nehmen. In der Schriftlesung klang das so an, dass Paulus geschrieben hat, ich kenne eine ganze Menge Leute jetzt, und er hat gesagt, die einen, die sind ermutigt dadurch, dass ich jetzt im Gefängnis bin. Offensichtlich hat die das ermutigt und gesagt, okay Mensch, wenn der sogar bereit ist für das Evangelium, sowas auf sich zu nehmen, dann könnte ich es ja auch, ja. Wenn es so eine Familie gibt wie Müllers, die als junge Familie bereit sind, sogar tausende von Kilometern auf die Philippinen zu fahren, ja, da werde ich das doch vielleicht mal hinbekommen, hier eine Straße weiterzugehen in Obertshausen, oder? Ist mir ermutigt, ja? Also er hat die gekannt, die ermutigt worden sind durch seine Situation, er hat auch die gekannt, die es ausgenutzt haben, die gesagt haben, jetzt ist wenigstens mal der Paulus der Konkurrenz sozusagen ausgeschaltet, jetzt kann ich mich ein bisschen mehr in den Vordergrund spielen. Und dann sagt Paulus, ach, egal. Hauptsache, sagt er in Vers 18, dass Christus auf jede Weise verkündet wird. Nochmal ein Bild dazu, dass man so ein bisschen sehen kann, das ist so, hätte fast so eine Situation sein können von Paulus, der sagt, ich bin doch wirklich berufen, euch als Gemeinden zu dienen, damit ihr als Gemeinde diesen meinen Job weiterführen könnt. Ja, das ist seine Berufung und das ist dann auch die Berufung der Gemeinde. Und Paulus hat seine Berufung gelebt. Egal an welcher Stelle sozusagen es ihn hin verschlagen hat. Egal ob auf den Philippinen, egal ob in Obertshausen, egal ob in Freiheit oder im Gefängnis. Ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, dass der Feind Gottes da auch am Flüstern war und vielleicht sogar schon am Jubeln war, als er festgestellt hat, dieser Paulus ist im Knast. Super, ja, endlich ist der matt gesetzt. Endlich ist er nicht mehr unterwegs zum Gemeindegründen und so weiter. Und dann muss er gestaunt haben oder wie auch immer. Weiß ich nicht, der Feind Gottes, sagt er, der lässt sich gar nicht matt setzen, das Evangelium lässt sich nicht matt setzen. Diese Zeit im Gefängnis ist die Zeit, in der Paulus seine Glaubensbriefe schreibt, wie eben diesen Philipperbrief. Es ist die Zeit, in der Mitgefangene zum Glauben kommen, Gefängniswärter zum Glauben kommen, Gouverneure zum Glauben kommen, die ihn mal vorladen, sagen, ich möchte mal selber hören, was ist denn das für ein Fall hier? Ja, all diese Leute werden durch ihn im Gefängnis mit dem Evangelium erreicht. Doch spannend, oder? Er ist nicht machtlos. Das Evangelium lässt sich nicht einschränken. Paulus ist nicht mutlos. Paulus vertraut auf diesen Jesus Christus, egal an welcher Stelle er ist. Er kann feststellen, komme ich noch im dritten Punkt dazu. Dritter Punkt nehme ich gleich dazu. Das Wichtigste ist, lebt als Gemeinde so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Das ist das Wichtigste, sagt Paulus. Das ist das Wichtigste. Der guten Nachricht sollen wir Ehre machen, in welcher Situation auch immer wir uns befinden. Ob wir nun in dieser K-Liste sind, Krankheit, Kummer, Katastrophen, Kriege, egal. Gott die Ehre machen. Ich gebe zu, manchmal gucke ich oder interessiere ich mich für Dr. House, diese Abendserie da, Fernsehsendung. Ich weiß nicht, wer noch Dr. House schon mal geguckt hat. Und ich habe nur so am Rande jetzt mitbekommen, im Moment bin ich ein bisschen am Dr. House fasten. Dr. House, also berühmter Arzt und so weiter, ist auch im Gefängnis gelandet, irgendwie letzten Folgen oder so. Aber das Interessante an diesem Dr. House ist, den kannst du auch ins Gefängnis stecken. Plötzlich wird sozusagen das Gefängnis zu seiner Arztpraxis. Ja, die Leute kommen, die Gefangenen kommen auf ihn zu wohl und fragen, hier kannst du mal, ich habe da irgendwie, es tut was weh oder so. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, stimmt, ja, diesen Dr. House, den kannst du, was weiß ich, wohin stecken. Ob du den ins Gefängnis steckst, ich denke, wenn du den auf eine Baustelle gesteckt hättest oder, ich weiß nicht, eine Putzkolonne gesteckt hättest, wenn man den zur Schule nochmal schicken würde oder wo auch immer. Der Dr. House, der ist einfach von innen heraus nach außen, der ist Arzt. Und das kann er nicht irgendwie ablegen, das ist er. Egal, wo du den hinstellst, ja, der macht, wenn man das so sagen kann, seinem Beruf Ehre. Nicht mit allem, wie er das macht und was er so sagt, das wissen wir auch. Aber ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich habe so überlegt, ja, das ist doch auch bei Paulus so, ja. Und habe das mal so zusammengefasst. Wenn Jesus Christus der Herr meines Lebens ist, dann kann sich praktisch jeder Platz in einen Predigtort, in eine Predigtstelle verwandeln. Ja? Egal, wo er mich hinstellen, egal in welcher Situation ist. Das ist die Erfahrung, die Paulus gemacht hat, mit der er die Gemeinde ermutigen möchte. Sagt, Mensch, ihr denkt immer, die Umstände sind so wichtig. Vergesst die Umstände. Jesus ist wichtiger. Und dass ihr ihm die Ehre macht mit eurem Leben, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ich will mit einem dritten Bild schließen. Das ist so eine Situation vor der Haustür, Menschen auf das Evangelium, auf Jesus hinweisen. Und will noch fünf praktische Schritte, haben wir jetzt nicht auf Folie, müsst ihr euch so merken, fünf praktische Schritte mit auf den Weg geben, wie das aussehen kann, dass das Evangelium weitergetragen wird. Erster Schritt wäre, jeden Tag zu beten, ganz konkret für Menschen, die der Heilige Geist einem aufs Herz legt und vielleicht auch, dass die zum Glauben kommen. Also beten, vielleicht auch beten für all die Menschen, die einem so über den Tag, über den Weg laufen. Das wäre das erste Punkt, beten. Und dann zweitens damit rechnen, dass Gott an jedem Tag mir Gelegenheiten und auch den Mut schenkt, Menschen zum Glauben oder zumindest in die Gemeinde einzuladen. Gibt es kleine Hilfsmittel? Wir haben so viele Flyer da draußen liegen. Ich gucke manchmal, ob die weniger werden, so von Woche zu Woche. Das wäre natürlich meine Hoffnung. Ja? Also die Flyer, die ist ja schön, wenn die da liegen, aber dafür müssen wir sie nicht drucken. Ja, sondern die Flyer haben nur einen Zweck, dass wir sie in die Taschen stecken und bei nächster Gelegenheit sagen, du, da ist übrigens nächsten Sonntag Gottesdienst, würde ich dich gerne dazu einladen. Oder da ist, weiß ich was, die und die Aktion, würde ich dich gerne dazu einladen. Also man sollte irgendwie immer was in der Tasche haben, um jemanden einladen zu können. Dritter Punkt wäre, Leute auch persönlich abzuholen. Also wir haben sogar einen Bus, ja, der ist auch, ich weiß nicht, warum wir den angeschafft haben, aber eine Idee wäre, oder ich denke, dafür kann man ihn wirklich nutzen, dass man sagen kann, wir könnten dich sogar mit unserem tollen Bus abholen. Was ein Service, oder? Leute persönlich abholen, sie begleiten, zu was immer das für eine Veranstaltung ist. Wir können natürlich auch das eigene Auto nehmen, gar kein Thema. Der vierte Punkt wäre, denkt daran, wer viel sät, wird auch viel ernten. Also wenn ich viel mache, wenn ich, wie jetzt vielleicht Müllers da, mich sehr konzentriere auf diese Aufgabe, dann erlebe ich natürlich auch viel. Wenn ich nur einmal im Jahr irgendwas mache, erlebe ich vielleicht weniger. Sei kreativ, lass uns gemeinsam schauen, irgendwie, was könnten wir noch als Gemeinde machen. Wir sind da im Moment sehr daran, zu schauen, was können wir noch machen. Deutschkurs für Zuwanderer ist im Gespräch, was als nächstes kommen soll. Kreativität ist gefragt, ja, aussehen, viel aussehen, damit wir auch viel ernten können. Und jetzt sagt vielleicht noch einer, das ist ja der fünfte Punkt, oh, ich bin also überhaupt nicht der Typ, der irgendwie den Glauben so nach außen lebt oder das so raushängen lässt, dass Jesus Christus der Herr meines Lebens ist. Ja, deshalb sind wir ja Gemeinde. Das ist ja das Schöne daran. Also Gemeinde heißt, was gemeinsam zu machen. Niemand muss das alleine machen. Angefangen bei diesem Beten oder Leute einladen oder abholen. Das kann man alles gemeinsam machen. Wir können Teams bilden. Gehört, das kann man als Familie machen, ja, dann ist man als Familie mal unterwegs oder als Teams, wie eben Müllers in Teams unterwegs waren. Und dann kommt es nicht so sehr darauf an, was kann der Einzelne, was kann er nicht. Ja, das ist das Schöne daran. Und Gemeinde sollte genau das sein. In England habe ich in der Gemeinde gelernt, tu nichts allein, was du nicht auch mit anderen gemeinsam machen kannst. Ja, ich denke, das könnte so eine Philosophie auch für uns werden. Tu nichts allein, was du nicht auch mit anderen zusammen machen kannst. Ja, unser Musikteam wollte ich eigentlich auch noch erwähnen, was ganz Positives, ja, wo ich sehe einfach, da wird auch sich immer wieder in neue Mitarbeiter investiert. Heute war Daniel Hamann, wo ist er? Zum ersten Mal hier um 10.30 Uhr am E-Piano gesessen. Und darum geht es, ja, was gemeinsam zu machen, Leute hineinzunehmen, und dann gemeinsam das Evangelium nach draußen zu tragen.